NDR Info. Redezeit.
Heute Abend mit Birgit Langhammer. Herzlich willkommen. Schön, dass Sie dabei sind. Ja, und das ist heute eine ganz spezielle Sendung für uns, denn das hier ist die letzte Redezeit. Bevor es dann ab Montag mit dem deutschlandweiten Format Mitreden, Deutschland diskutiert, weitergeht. Auch darüber wollen wir heute Abend noch reden, und zwar ab 21.30 Uhr. Also, falls Sie dazu auch Fragen haben oder gute Wünsche, Ideen, dann schreiben Sie uns gerne jetzt schon unter ndr.de/redezeit. Das also ab 21.30 Uhr. Das heißt, in der nächsten Stunde geht es um unser heutiges Thema, das letzte in der Redezeit. Und ich glaube, es wird ein wirklich munteres werden. Da steckt, glaube ich, einiges an Diskussionsstoff drin. Wir fragen nämlich Kitas am Limit. Was läuft falsch in der Kinderbetreuung? Kitas und Schule. Darüber haben wir wirklich in vielen Redezeiten seit 1989 schon gesprochen und auch über die Jahre hin die Entwicklung verfolgt. Bei Kitas zum Beispiel. Da gibt es seit 2013, also seit mehr als 10 Jahren, den Rechtsanspruch auf frühkindliche Förderung in einer Tageseinrichtung oder in Kindertagespflege bereits ab dem vollendeten ersten Lebensjahr. Die einzelnen Bundesländer, auch bei uns im Norden, die regeln die Beitragszahlung der Eltern zum Beispiel zur Kindertagesbetreuung ganz unterschiedlich, und auch die tatsächlichen Betreuungszeiten, die sind sehr unterschiedlich. Vielerorts ist es nicht mehr verlässlich und quasi überall fehlt Personal. Wir hören zur Einstimmung eine Umfrage, die Thomas Christus, ich glaube, vor einer Kita in Hannover gemacht hat.
Also ich finde es nicht gut, dass es zu wenig Plätze gibt und dass man denn die Alternative ergreifen muss, privat eine Betreuung zu finden, wenn man einigermaßen noch im Berufsleben sein möchte.
Also der Krippenbereich, gab es jetzt auch Kürzungen der Zuschüsse, dass gerade der Krippenbereich eben auch einfach mehr unterstützt werden kann, weil es uns auch an einigen eben auch dann fehlt.
Es gibt den gesetzlichen Anspruch, aber der wird ja nicht eingehalten. Der wird groß angekündigt und es wird nichts dafür gemacht.
Meine Bekannte hat 40 Jahre in Saarstedt eine Kita geleitet, also mit Leib und Seele. Und wird jetzt immer noch geholt, weil Mitarbeiter fehlen und permanent Leute krank sind und auf Seminare sind. Und ja, eigentlich wollte sie mit 70 dann aufhören, das will sie dann auch bestimmt. Ja, und dann mal sehen, wie es weitergeht.
Also es gibt mal Jahre, da ist es besser und dann ist es wieder schlechter. Wir sind eindeutig zu wenig, genau.
Soweit also schon erste Eindrücke aus Hannover. Wir wollen fragen, wie geht das besser? Warum werden Erzieherinnen und Erzieher nicht besser bezahlt? Liegt es an der Anerkennung? Wie könnten vielleicht auch neue Konzepte für die Kinderbetreuung aussehen? Vielleicht sind Sie ja auch selbst Erzieherinnen oder Erzieher oder auch Eltern, die gerade betroffen sind und können uns Ihre Sicht der Dinge schildern. Dann rufen Sie durch. 08000 44 1777. Das ist die kostenlose Telefonnummer zu uns ins Studio. Nochmal 08000 44 1777. Oder wenn Sie uns auch gerade verfolgen unter ndr.de, den Livestream sehen, direkt unter dem Bild finden Sie das Formular und dort können Sie sich auch beteiligen. Ich darf unsere Gäste heute Abend vorstellen. Zum einen ist Sven Grepel bei mir im Studio, Vorstand des Landeselternausschusses Kindertagesbetreuung LEA in Hamburg. Guten Abend, Herr Grepel.
Guten Abend, Frau Langhammer. Vielen Dank für die Einladung.
Sehr gerne. Wir wollen ja vieles von Ihnen wissen heute Abend, Herr Grepel. Also Sie sind im Vorstand des Landeselternausschusses, sind aber auch selbst Vater und damit betroffen?
Ja, auf jeden Fall. Ich bin schon einige Jahre im Vorstand des Landeselternausschusses. Davor, als mein ältester Sohn in die Kita kam und ein Jahr dort war, habe ich mich als Elternvertreter engagiert, weil ich gesagt habe, Eltern brauchen eine Stimme und Eltern müssen ja gehört werden und die Belange müssen gehört werden. Und ja, ich muss sagen, auch so viel, wie ich mich engagiert habe, die Situation ist fast immer etwas schlechter geworden, was sehr, sehr schade ist.
Das wollen wir natürlich aufgreifen in der kommenden Stunde. Ich darf aber noch unsere beiden anderen Gäste mit dazu holen. Clara Schäper ist wissenschaftliche Mitarbeiterin am DIW mit Forschungsschwerpunkt Arbeit, Gender und Familienökonomie. Hallo, Frau Schäper.
Hallo, schönen Abend.
Bei Ihnen auch schon mal danke für Ihre Zeit. Vielleicht müssen wir Ihre Arbeit noch ein bisschen erklären. Also Forschungsschwerpunkt Familienökonomie. Das heißt, man kann auch ganz klar nachrechnen, was gute Kita, schlechte Kita für Auswirkungen hat?
Genau, also die Familienökonomie oder die Kita fällt ja in den Bereich der Bildungsökonomie, ist der Bereich, in dem wir versuchen zu quantifizieren, welche positiven Effekte diese frühkindliche Bildung für Kinder haben, aber auch für die Erwerbstätigkeit der Eltern und auch die Gesamtwirtschaft. Also welchen Gesamtwohlfahrtsgewinn wir haben, wenn wir eine gute frühkindliche Bildung haben.
Da gibt es schon einige Studien und da sind wir sehr gespannt gleich auf Ihre Zahlen und auch auf Ihre Zusammenfassungen. Tim Arndt Sinner komplettiert unsere Runde vom Deutschen Kita-Verband, Vorsitzender des Landesverbands Niedersachsen. Auch an Sie ein herzliches Willkommen, Herr Arndt Sinner.
Schönen guten Abend. Danke für die Einladung.
Jetzt fragen wir uns ja schon und ich im Besonderen, ich habe es gesagt, wir haben viele Sendungen schon dazu gemacht und wir hören, wir haben diverse Pakete verabschiedet, sämtliche Bundesregierungen waren da auch irgendwie immer mit dran. Warum sind wir heute da, wo wir sind?
Ja, da müssen wir weit zurückgehen. Also ich würde mal sagen, mindestens 10 oder 12 Jahre. Mit der Einführung des Rechtsanspruchs hat die Politik viel Geld in die Hand genommen, auch für den Bau diverser Einrichtungen. Das geht in die Millionen in jedem Bundesland. Und leider haben sie vergessen, dass in diesen ganzen Gebäuden, die wir für das viele Geld gebaut haben, auch Menschen arbeiten müssen, die diese Kinder betreuen und das gut betreuen. Und da ist 10 Jahre nichts gemacht worden und das Kartenhaus fällt langsam in sich zusammen und wird sich so schnell auch nicht wieder erholen.
Personal ist, glaube ich, der Schlüssel, über den wir in der kommenden Stunde sehr viel sprechen werden. Wenn wir fragen, was läuft falsch in der Kinderbetreuung, rufen Sie uns auch gerne an. 0800 441777 ist die Telefonnummer zu uns und Jasmin Dreier aus Schesel hat genau diese Nummer gewählt. Ich grüße Sie.
Hallo.
Sie sind auch vom Fach.
Genau, ich bin Fachberatung für Sprachkitas.
Sprachkita, müssen Sie mir auch schon helfen, heißt Sprachförderung oder heißt es einfach nur unterschiedliche Sprachen?
Nee, das ist nicht die Sprachförderung. Und zwar gibt es in den Sprachkitas zusätzliche Fachkräfte, die gruppenbefreit sind und das Team schulen, damit sie mit den Kindern besser sprachlich umgehen, sprachliche Bildung machen, anregen, dass die Kinder quasi gut gefördert werden.
Und wenn Sie diese Fachberatung machen, was stellen Sie dann gerade fest? Können Sie überhaupt beraten? Gibt es genug Personal oder werden wirklich überall nur Löcher gestopft?
Es ist tatsächlich so, dass überall nur Löcher gestopft werden. Es gibt aber auch einige Kitas, die sind personell sehr gut aufgestellt. Also das kommt immer darauf an, in welcher Kita man gerade arbeitet. Genau, und ich muss feststellen, dass frühkindliche Bildung endlich Priorität haben muss. Es muss bundesweite Standards geben. Es ist jetzt ein Gesetz in Planung und da müssen wir auf Bundesebene echt Druck machen und uns alle zusammentun, um Unterschriften zu sammeln für eine große Petition, die gerade in Planung ist, wo wir Erzieher, Fachkräfte, Kitas uns zusammengeschlossen haben. Und die lautet, jedes Kind zählt. Und das sagt ja schon alles aus. Jedes Kind zählt.
Um auch niemanden zu verlieren. Es haben uns auch Mails erreicht, wo es wirklich auch um Fairness geht, wo es auch um Gerechtigkeit geht. Frau Dreier, herzlichen Dank, dass Sie den Auftakt gemacht haben heute mit einem gleich schon so wichtigen Punkt, also Personal und einer großen Petition. Herr Greppel, Sie haben sich ja eben auch im Landeselternausschuss überlegt, was Sie machen können und Sie wollen auch auf die Straße.
Ja, wir wollen gerne eine große Demo in Hamburg veranstalten, am liebsten zum Weltkindertag im September, um einfach auch nochmal ganz deutlich, ganz plakativ klarzumachen, dass wir ganz viele Kinder in Hamburg haben. Und es geht ja nicht nur um die Eltern, sondern es geht ganz besonders um die Kinder, die finde ich, eine faire und eine gute Betreuung und eine gute Bildung verdient haben. Denn das, was wir in der frühkindlichen Bildung an Samen sehen, das lohnt sich auf jeden Fall.
Und das holen wir vielleicht auch nicht mehr ein, Frau Schäper. Dazu haben Sie auch geforscht, dazu gibt es auch Daten. Also das heißt, wenn es jetzt in Kitas bei den ganz Kleinen schon nicht die richtigen Anlagen gibt, dann muss man das hinterher mühsam wieder einsammeln und es wird auch tatsächlich viel teurer.
Genau, es gibt auch Forschung und die Forschung sagt, zur Bildung sagt eigentlich, dass die Investitionen, je früher sie getätigt werden, die höchsten Renditen haben. Das ist aber auch ein Grund, warum wir vielleicht politisch das nicht oft umgesetzt sehen, weil das auch die Investitionen sind, die sich oft erst spät zeigen. Also diese Renditen sind langfristig sichtbar, aber eben nicht unbedingt unmittelbar.
Mhm. Oder wir schließen dann wieder bei Schule an. Dazu haben wir auch viele Sendungen gemacht, aber das scheint mir ähnlich zu sein. Auch da, man schiebt es immer so eine Ecke weiter, bis es dann beim Abschluss nicht mehr klappt oder in der Ausbildung nicht mehr klappt. Also das geht aber eigentlich schon in der Kita los.
Genau, also die Kita hat positive Ausbildung auf kognitive Fähigkeiten. Kinder, die in der Kita waren früher, machen öfter ein Abitur. Wir haben bessere Arbeitsmarktchancen für diese Kinder. Und man darf auch nicht verkennen, dass wir ja kurzfristig schon auch diese positiven Effekte haben von der Kita-Betreuung auf die Eltern. Wir haben eben kurz das Sprachangebot gehört, dass das ganz, ganz wichtig, weil wir auch wissen, dass Familien, in denen mehrheitlich nicht Deutsch gesprochen wird, am meisten von Kitas profitieren. Und auch Mütter, da gibt es auch Forschungen in Deutschland zu, die nicht Deutsch sprechen, durch den Besuch der Kinder besser integriert werden. Also auch da bessere Kontakte knüpfen können. Also es gibt auch diese direkten Effekte, die wir auch messen können, die positiv sind. Und vielleicht noch eine Sache aus der Forschung zu wissen, ist, dass es recht wenig zu der Qualität von Kitas gibt. Aber wir sehr wohl wissen, dass es immer noch viel zu wenig Plätze gibt. Also wir sprechen ja auch davon, dass ganz, ganz viele immer noch nach einem Platz suchen und das eigentlich in der Quantität auch noch ein Riesenproblem ist.
Weil eigentlich es ja einen Anspruch gibt und es gibt mannigfaltige Zahlen, kommt dann auch wieder auf die Bundesländer an, kommt drauf an, wohnt man im Speckgürtel von Großstädten, aber Pi mal Daumen gibt es eben einen Anstieg an Kita-Plätzen und es sind mehr Kinder in Kitas untergebracht als je zuvor, habe ich gefunden. Vielleicht möchten Sie da noch einsteigen, Herr Ansinner. Und es gibt auch so viel Ausbildung und so viel Personal insgesamt, aber es reicht eben noch nicht aus, weil wir auch mehr Kinder in Betreuung eigentlich ja bringen wollten. Ist das so korrekt zusammengefasst?
Ja, das kann man so sagen. Es ist ja vor allen Dingen auch so, dass die Plätze theoretisch da sind und dass die Kinder eine Betreuung haben, ist ja eine Sache. Das nützt den Eltern aber auch nichts, wenn die Kita ständig schließt oder ihre Betreuungszeiten verkürzt. Was die Eltern brauchen, sind verlässliche Partner. Die müssen selber arbeiten und brauchen bis 16 Uhr eine Betreuung. Und dann nützt das nichts, wenn die Kita dreimal die Woche sagt, es geht hier nur bis 14 Uhr. Das ist halt für Niedersachsen der Rechtsanspruch, 8 bis 14 Uhr. Dass der zu wenig ist, wissen wir auch. Das ist 2021 schon bemängelt worden bei der Novelle des Kita-G. Auch jetzt ist nicht nachgebessert worden. Und die Plätze sind dann theoretisch da. Man rechnet sich das halt immer ein bisschen schön, ne?
Wir sprechen in der Redezeit heute Abend darüber, was eigentlich falsch läuft. In der Kinderbetreuung rufen Sie gerne durch 08000 441777. Ja, und unsere Kollegen bei NDR Info WhatsApp haben heute auch gefragt, seid ihr, sind Sie von der Personalnot in Kitas betroffen? Das ist jetzt nicht repräsentativ, was rauskam, aber gibt uns vielleicht doch einen Impuls, weil da fiel das Verhältnis um und bei zu ein Viertel aus. Ja, es nervt, wir haben echte Probleme und ja, es nervt, aber wir bekommen es irgendwie hin. Das war die Mehrzahl mit 3/4. Und 1/4 sagt nein, bei uns läuft es ganz gut. Wir wollen uns natürlich jetzt vor allen Dingen auf die 3/4 konzentrieren. Herr Gräpel, vielleicht schildern Sie auch noch mal aus Ihrer Sicht, was für Probleme es macht, wenn man diesen Zettel, den Herr Ansinner gerade angesprochen hat, an der Kita-Tür sieht. Heute schließen wir früher, morgen machen wir gar nicht auf.
Das ist total schrecklich in dem Moment für alle Beteiligten, für die Eltern, die eigentlich ihr Kind in Betreuung geben wollen und dann Termine, meistens beruflicher Natur, haben und jetzt überlegen müssen, wo gebe ich meinen Schatz jetzt hin, denn das sind unsere Schätze, das ist nicht irgendein Gegenstand. Das ist für das Kind total blöd, auf Deutsch gesagt, weil es sich gefreut hat, mit seinen besten Freunden zu spielen. Und für die Mitarbeiter dort auch, weil sie nämlich etwas ablehnen müssen, weil sie Eltern abweisen müssen. Und eigentlich sind sie da, um zu betreuen. Und ja, wie geht das weiter? Man versucht dann als Elternteil hektisch irgendeine Betreuung zu organisieren. Das Kind will vielleicht gar nicht zur Oma schon wieder oder zur Nachbarin oder was auch immer. Und dann versucht man irgendwie mit dem Arbeitgeber einen Deal zu machen, ich komme später, und hat im Hinterkopf, was passiert da mit meinem beruflich, wie ist der Stress, muss ich heute Abend länger arbeiten, wo ich eigentlich mein Kind doch auch eine schöne Feierabendzeit haben möchte. Ja, und der Tag beginnt mit Stress für alle.
Und es ist ja absehbar, dass sich das zuspitzt in vielen Kitas oder es wird dann eine Notbetreuung aufgemacht, aber es geht eben nur noch um Betreuen. Frau Schäper, da müssen wir, glaube ich, auch noch mal klären oder vielleicht möchte Herr Ansinner und auch Sie, Herr Gräbel, möchten wir das zusammen noch mal klären. Wenn man davon spricht, dass Kinder in die Kita gehen, geht es ja eben nicht nur darum, dass man die abends lebend wieder abholt, sondern da soll ja vor Ort schon durchaus auch noch was passieren. Also Betreuung und Pädagogik ist ja eigentlich auch mit ein Punkt. Und wenn der Schlüssel zu groß ist und eben die Not so groß ist, dass eine Erzieherin, ein Erzieher 40 Kinder haben, kann man sich vorstellen, die sind wirklich nur froh, wenn sie die Kinder unbeschadet durch den Tag bringen.
Ja, vielleicht kann man...
Ja. Ich glaube, Frau Schäper...
Sagen Sie ruhig erst.
Ja, alles gut. Machen Sie ruhig.
Ladies first, Frau Schäper.
Ja, vielleicht noch ein Wort dazu. Also Deutschland wird im internationalen Vergleich schon immer dargestellt als ein Land mit hoher Qualität. Also es ist schon noch auch unser Ruf, dass wir jetzt keine schlechte frühkindliche Bildung umsetzen. Aber wir haben es ja jetzt ein paar Mal gehört, wir sind an einer gewissen Belastungsgrenze angekommen. Und jetzt muss man eben gucken, wie man das, was wir haben und diesen guten Standard, den wir ja auch wollen, jetzt tatsächlich auch beibehalten kann, obwohl wir weiter das Angebot ja weit ausweiten müssen.
Herr Ansinner, wollen Sie noch ergänzen?
Ja, was wir brauchen ist endlich mal eine Novelle der Ausbildung, eine vergütete Ausbildung, damit wir die Probleme langfristig lösen. Aber wir haben natürlich jetzt auch heute ein Problem und auch morgen. Und das müssen wir irgendwie lösen. Und da müssen wir auch mal kreativ denken. Und für die Eltern verlässliche Partner wieder werden. Da bemühen sich die Träger Land auf, Land ab sehr.
Und vielleicht noch ein Wort von meiner Seite dazu auch. Wir sehen auch, dass die Leute, die den Beruf des Erziehers und der Erzieherin ausüben, oft öfter unzufrieden sind mit ihrer finanziellen Lage, ihren Beruf zwar lieben, aber eben es da eine höhere Diskrepanz gibt zwischen der, ja, wie zufrieden man ist mit seinem Gehalt und auch ein ganz großer Teil in diesem Beruf in Teilzeit arbeitet, auch weil ein hoher Teil Frauen in diesem Bereich arbeiten und man muss einfach diesen Beruf wirklich attraktiver gestalten in den nächsten Jahren, damit wir auch mehr Leute da drin haben, die Vollzeit arbeiten, damit wir auch eine durchgängige Betreuungsschlüssel, also nicht nur jemand ist da, sondern auch, dass ein Kind nicht viele Betreuungswechsel innerhalb eines Tages hat und so. Also das gehört ja auch alles zu einer guten Qualität.
Da möchte ich ganz gerne noch zu ergänzen. Also ich glaube, die Zufriedenheit der Mitarbeiter beziehungsweise ist unheimlich wichtig. Und ich glaube, das, was...
Der Erzieher meinten Sie jetzt und Erzieherin vor Ort.
Der Erzieherin, genau, weil die möchten gerne Pädagogik machen, die möchten gerne unsere Kinder ausbilden. Und genau das ist es auch, warum wir Eltern unsere Kinder dorthin geben, damit die noch mehr lernen als das, was wir im Elternhaus unseren Kindern geben können. Und ich muss sagen, ich habe vor 4 Jahren habe ich aufgegeben, in meiner Kita nachzufragen, was macht ihr denn pädagogisch? Weil ich gemerkt habe, die können das gar nicht. Die freuen sich, wenn sie die Betreuung abbilden können und dann vielleicht noch mal hin und wieder etwas machen. Aber vor 10 Jahren, als mein Großer in die Kita kam, da haben wir über Projekte am Elternabend geredet und jetzt reden wir darüber, wie die Betreuung sichergestellt wird. Das finde ich äußerst traurig. Und wenn wir da noch den Bogen zurückspannen auf die Familien, die vielleicht nicht die deutsche Muttersprache sprechen, dann merke ich sehr deutlich, dass Kinder dann oft ein ganz großer Trigger sind. Wenn die Kinder in der Schule oder im Kindergarten schon Deutsch lernen, dann wollen die Eltern das auch gerne und ganz schnell. Und das hilft eigentlich auch bei der Integration, wenn wir Sprachkitas und all diese Dinge viel, viel mehr qualitativ fördern.
Wir haben zum Thema Qualität die nächste Anruferin in der Leitung, und zwar Bettina Sender aus Gießen. Schönen guten Abend.
Ja, guten Abend. Schön, dass ich dabei sein darf.
Wir freuen uns, dass Sie sich melden. Ich habe hier ja immer so einen kleinen Spickzettel mit einem Wort und da steht, Sie sind auch Erzieherin.
Ich bin Erzieherin, genau. Ich habe die letzten 8 Jahre im Kita-Bereich gearbeitet. Im Moment bin ich im Krank, weil ich auch maximal frustriert bin. aber gar nicht unbedingt, weil meine Leistung nicht angemessen bezahlt wird, sondern ich bringe jetzt mal noch einen anderen Ball ins Rollen. Ich erlebe ganz viele Kitas, die unglaublich steif und unflexibel mit den ganzen Herausforderungen umgehen. Ja, also den Fachkräftemangel erleben wir hier auf dem Land ja mal mehr und mal weniger. Wir müssen auch mal zumachen, wenn die Corona-Welle stark da ist oder so. Aber diese frühkindliche Bildung, dieser Qualitätsanspruch, den ich auch mit mir an der Arbeit rumtrage und in die Umsetzung bringen will, den sehe ich vor allen Dingen durch schlecht geführte Häuser verhindert. Mhm. Ja.
Also es wäre eine Trägerfrage.
Ja, ja, Leitung, dass alles steht und fällt mit den Leitungen. Ja, und wenn die nicht bereit sind, sich zu verändern, ich bin der Meinung, in 2024 müssen wir tatsächlich anders arbeiten, gerade wegen dem Fachkräftemangel. Ja, wir müssen schauen, wo sind noch Nischen im Alltag, wo wir frühkindliche Bildung reinpacken können, wie darf das aussehen? Das hat sich verändert. Ja,
Frau Senner, und, lassen Sie uns einmal, bleiben Sie bitte in der Leitung, aber ich würde gerne direkt weitermachen mit Herrn Ansinner vom Deutschen Kita-Verband, weil wenn wir jetzt von Frau Senner ja schon auch hören, dass Kritik auch an die Träger geht, wie oft hören Sie das auch, Herr Ansinner, oder wo sind Ihre Möglichkeiten oder wo sind die Möglichkeiten bei der Kita-Leitung zu steuern oder eben auch eine bessere Führung zu gestalten und dadurch auch attraktiver zu sein?
Ja, das ist eine ganz einfache Sache. Da sind freie Träger, die wir vertreten, natürlich immer freier im Handeln und haben flachere Hierarchien als eine Kommune. Ein guter Tipp wäre vielleicht, eine Leitungsstelle mal mit den Leuten zu besetzen, die ihren Job auch lieben und wollen und nicht einfach zu besetzen, weil sie besetzen müssen. Das ist sowieso nie eine gute Idee. Lieber eine Stelle leer lassen, als sie irgendwie schlecht besetzen. Das ist hat sich in der Vergangenheit bewahrheitet. Ein bisschen mehr auf die Teams hören. Die arbeiten schließlich den ganzen Tag zusammen und das Ganze mit ein bisschen Bauchgefühl und ein bisschen Liebe leiten. Dann hat man auch nicht so viele freie Stellen. Und das erleben wir immer wieder, dass große Kommunen massenhaft Stellen frei haben und kleine freie Träger, wo das Arbeitsklima ein anderes ist, eben keine freien Stellen haben. Und das ist so ein bisschen das Erfolgsrezept vielleicht, was uns auch von anderen abgrenzt.
Und wenn Frau Senner gerade gesagt hat, Geld ist gar nicht mehr so unbedingt ein Thema, was erleben Sie da? Also geht es um Bezahlung?
Naja,
oder auch?
Naja, Geld ist in der heutigen Zeit immer ein Thema, wenn Sie Mitarbeiterinnen haben, die jeden Tag 50 Kilometer anreisen, weil es in ihrer Kita ihnen gut gefällt, weil sie am Träger hängen. Dann ist der Gang zur Tankstelle in den letzten Wochen schon schwerer geworden. Das darf man nicht vergessen. Eine angemessene Bezahlung muss da schon her, aber ich gebe Ihnen recht, für 100 Euro mehr oder weniger netto wird niemand seine Arbeitsstelle wechseln, der mit seinem Träger und seiner Leitung und seinem Kollegium zufrieden ist.
Mhm. Frau Senner, was bräuchte es für Sie, damit Sie wieder richtig gerne zum Job gehen? Haben Sie für sich so eine Punkteliste gemacht? Was wäre da auf der 1? Frau Senner?
Ja, ich habe ein ganzes Buch geschrieben in den letzten Monaten. Ja, weil es gibt eine ganz große Diskrepanz von dem, was oben in Berlin beschlossen wird oder bei Kultusministerien und was im Kleinen in den einzelnen Einrichtungen tatsächlich an Umsetzung stattfindet. Ja, also ein Zusammensetzen, eine Verbundenheit, mehr Elternpartnerschaft, eine ganz andere Form von Vernetzung und Verbindung. Transparenz, Authentizität ist vonnöten. Ja, also dieses, wie man früher in Kitas gearbeitet hat, das ist nicht mehr tragbar. Und wir geben tatsächlich an Schule das Problem weiter und hören dann von der PISA-Studie die erschreckenden Ergebnisse von deutschen Schülern. Mhm. Ja, die frühkindliche Bildung, wo kann sie tatsächlich auch im Fachkräftemangel ihren Platz im Kindergarten noch haben? Und ich habe da eine Menge Ideen, aber
Frau
das
Senner,
will hier keiner hören. Das will keiner hören.
Also wir ja gerade schon. Und jetzt,
ja,
jetzt frage ich mich gerade, also Sie kommen hier ja wirklich sehr engagiert und auch sehr durchsetzungsstark rüber. Und jetzt denke ich mir, jetzt denke ich mir, Sie gehen doch auch zu Ihrer Kita-Leitung und legen denen Ihr Buch auch vor. Oder ich könnte mir vorstellen, Sie haben es versucht.
Ich bin von meiner Kita-Leitung rausgemobbt worden im Dezember.
Okay.
Ja, und das war nicht die erste. Mhm. Also ich erlebe, wenn man sich einsetzt, wenn man etwas bewegt. Ich lerne gerade Theater spielen für Kinder. Ich habe einen Clowns-Workshop gemacht. Ich bin sehr für intrinsisches Lernen. Wenn ich in meiner Kita mich bewege und lache und mache einen Clown und erkläre Probleme mit Handpuppen, dann fallen denen alle die Kinnlade runter und jeder kriegt die Krise. Mhm. Ja, ich verliere meine Arbeit tatsächlich. Und das habe ich nicht das erste Mal gerade. Und deshalb schreibe ich auch an einem Buch. Okay. Ja, ich weiß nicht, wie man es bewegt kriegt, aber deshalb bin ich sehr bewegt und mein Herz klopft und ich bin dankbar, dass ich in Ihrer Sendung mal eine Stimme haben darf. Ja?
Wir freuen uns sehr, dass Sie uns angerufen haben, Frau Sender. Herzlichen Dank. Wir nehmen einige Punkte, glaube ich, auch noch mit. Unsere erste halbe Stunde in dieser Redezeit ist nämlich fast schon vorbei. Wir haben aber zum Glück noch eine zweite halbe Stunde. Heute noch bis 21.30 Uhr diskutieren wir heute und fragen, was läuft falsch in der Kinderbetreuung. Und vielleicht, Herr Arndt-Sinner, ganz kurz vor den Nachrichten kriegen wir es noch hin. Vielleicht für alle, die nicht so direkt im Kita-Alltag drinstecken. Wir müssen schon sagen, also eine Kita macht nicht um 8 Uhr auf und um 14 Uhr wieder zu, sondern da kommen auch noch Dokumentation und Nacharbeit und alles mit dazu. Also das ist mehr Aufwand.
Na klar, wir leben ja in Deutschland. Was wären wir ohne Bürokratie?
Und wenn Sie es so, können Sie es in Zahlen benennen oder also haben Sie so eine Ziffer für uns, in welchem Verhältnis steht das, bewegt sich das?
Halbe Stunde bis Stunde pro Mitarbeiter und Tag geht sicherlich für Dokumentation drauf.
Okay, da kann man sich also ausrechnen, da kommt noch einiges zusammen. Ich weiß auch, dass schon die nächste Hörerin in der Leitung wartet. Danke für Ihre Geduld. Ich verspreche, Sie sind gleich nach den 21 Uhr Nachrichten auch die erste, mit der wir weitermachen. Wir haben noch einige Punkte auf der Liste und auch E-Mails heute in unserer Frage. Die Kitas am Limit, was läuft da eigentlich falsch? Unsere Telefonnummer 08000 44 1777. Melden Sie sich gerne auch noch und dann hören wir uns gleich.
NDR Info. Die Nachrichten.
Um 21 Uhr mit Astrid Fietz. Vor dem Bundesverfassungsgericht ist ein Eilantrag gegen die geplante Abstimmung über das Klimaschutzgesetz gescheitert. Der CDU-Abgeordnete Heilmann wollte verhindern, dass der Bundestag morgen darüber entscheidet. Aus der NDR-Nachrichtenredaktion Gisela Former.
Aus Sicht von Heilmann hat das Parlament zu wenig Zeit gehabt, um sich über die geplante Gesetzesänderung zu informieren. Denn die Ampelkoalition hatte sehr lange über Details der Reform gerungen und den endgültigen Gesetzestext erst vor einer Woche verschickt. Das Verfassungsgericht wies den Antrag des CDU-Politikers nun zurück. Damit kann morgen endgültig im Bundestag über das Klimaschutzgesetz abgestimmt werden. Demnach soll es künftig nicht mehr Klimaziele für einzelne Sektoren wie Verkehr oder Gebäude geben, sondern nur noch ein Gesamtziel.
Der 15. Juni wird zum nationalen Gedenktag für die Veteranen der Bundeswehr. Das hat der Bundestag mit großer Mehrheit beschlossen. Nur die Gruppe der Linken stimmte dagegen. Für Verteidigungsminister Pistorius ist der Veteranentag ein längst überfälliges Zeichen der Wertschätzung. In diesem Jahr wird er noch im kleinen Rahmen begangen. Die Bestechung und Bestechlichkeit von Abgeordneten wird künftig schärfer bestraft. So machen sich Abgeordnete strafbar, die ihr Mandat nutzen, um gegen Bezahlung Einfluss zum Beispiel auf Ministerien auszuüben. Aus Berlin Hans-Joachim Viehweger.
Wenn Abgeordnete ihre Stellung ausnutzen, um sich selbst zu bereichern, werde das Vertrauen in die Integrität politischer Prozesse geschädigt, so die Grünen-Abgeordnete Kanan Bayram. Bayram sowie weitere Redner der Ampelkoalition sowie der AfD verwiesen auf die sogenannte Maskenaffäre während der Corona-Pandemie. Dabei hatten die CSU-Politiker Nüßlein und Sauter Provisionen für die Vermittlung von Maskengeschäften erhalten. Strafrechtlich konnten sie dafür nach bisheriger Rechtslage nicht belangt werden. Mit der neuen Regelung im Strafgesetzbuch soll es künftig aber möglich sein, bestraft zu werden.
Politiker der Ampel und der Union haben die AfD wegen mutmaßlicher Kontakte nach Russland und China kritisiert. Sie warfen der Partei in einer Aktuellen Stunde des Bundestags vor, sich bei autokratischen Regimen anzubiedern. Anfang der Woche war ein Mitarbeiter des AfD-Spitzenkandidaten für die Europawahl Kra unter dem Vorwurf der Spionage für China festgenommen worden. Der Oberste Gerichtshof von New York hat das Vergewaltigungsurteil gegen den früheren Hollywood-Produzenten Weinstein aufgehoben und eine Neuverhandlung angeordnet. Zur Begründung verwiesen die Richter auf Verfahrensfehler. Unter anderem hätten Frauen über Vorwürfe ausgesagt, die nicht Teil der Anklage gewesen seien. Weinstein war 2020 wegen Vergewaltigung zu 23 Jahren Haft verurteilt worden. Dagegen hatte er Berufung eingelegt. Das waren die Nachrichten. Und das Wetter in Norddeutschland. Heute Nacht zeitweise Schauer, 5 bis 1 Grad. Morgen wechselnd wolkig und häufig trocken bei 9 bis 14 Grad. Es ist 21.03 Uhr.
NDR Info. Redezeit.
Herzlich willkommen oder herzlich willkommen zurück, wenn Sie die erste halbe Stunde schon mitverfolgt haben, unserer heutigen letzten Redezeit. Wir fragen heute: Kitas am Limit, was läuft falsch in der Kinderbetreuung? Noch eine halbe Stunde lang wollen wir dieses Thema diskutieren. Ja, und dann feiern wir ab 21.30 Uhr auch ein kleines bisschen Abschied von der Redezeit. Das ist heute die letzte Sendung, aber wir verraten dann auch, wie es weitergeht. Ab Montag haben wir einfach ein neues Format. Auch dann können Sie wieder anrufen, so viel sei jetzt schon verraten. Wenn Sie aber noch was zur Redezeit sagen wollen, vielleicht hören Sie sie gerne. Vielleicht haben Sie eine besondere Anekdote, die Sie selber schon erlebt haben. Oder vielleicht haben Sie gute Wünsche für unser neues Format, das dann deutschlandweit ausgestrahlt wird. Dann rufen Sie auch gerne durch 08000 44 1777, dann hören wir uns in einer halben Stunde. Oder Sie sind noch mit dem Kita-Thema beschäftigt, dann können Sie natürlich die Nummer auch wählen. Und das hat Leila Neumann auch gemacht aus Bönebüttel. Guten Abend, Frau Neumann.
Hallo, guten Abend, genau, Bönebüttel.
Bönebüttel, schweres Wort. Wo ist das?
Genau, das ist im Kreis Plön, tatsächlich.
Schleswig-Holstein. Mhm.
Genau, hört sich ein bisschen an wie Bullabü. So ist es.
Ist es bei Ihnen, wollte ich gerade fragen, ist es bei Ihnen Bullabü?
Ein bisschen ist es so.
Auch in der Kita?
Ja, sag ich mal jetzt einfach so. Ich bin ganz zufrieden mit unserer Kita und finde auch, mein Sohn ist da sehr gut betreut und sehe aber auch da eigentlich ja einen laut Träger guten Personalschlüssel. Gut, was bedeutet gut, ne? Also ich glaube, besser geht's immer. Aber ich beobachte halt auch, dass gerade seit der Corona-Pandemie in sozialen Berufen die Personalausfälle durch Krankheiten halt massiv zunehmen und dass Personal manchmal wochenlang fehlt. Das kollidiert dann halt einfach gerade mit diesen Belastungssituationen, die in den Kitas sowieso herrschen. Und dadurch kommt es halt auch bei uns zu Gruppenschließungen und Personalausfällen oder dass Eltern gebeten werden, Kinder früher abzuholen. Das ist halt wirklich, wirklich regelmäßig der Fall. Mhm.
Und wie gehen Sie damit um? Also lässt sich es für Sie integrieren oder setzt Sie das auch wie Herrn Gräpel jedes Mal unter Vollstress?
Also mich stresst das natürlich auch. Ich bin auch berufstätig und mein Mann genauso. Ich versuche dennoch aber irgendwie auch mit der Kita zusammenzuarbeiten. Und ich habe manchmal das Gefühl, dass Eltern generell schon ja diese Anspruchshaltung haben. Ich zahle für den Platz, also gehört mein Kind jetzt auch betreut. Ich habe einen Anspruch. Ja, ich kann das auch in gewisser Weise nachempfinden und fühle das auch so. Und ich fühle mich auch unter Druck gesetzt. Aber dennoch geht es letztendlich um mein Kind. Und ich möchte ja mein Kind auch nicht in eine Kita geben, das wirklich mit dem Personal gar nicht mehr haushalten kann. Ja. Und vielleicht mein Kind dann auch nicht adäquat betreuen kann. Mhm. Und ich finde, dass auch gerade Eltern dann auch das Personal sehen müssen und auch, wenn es ihnen möglich ist, vielleicht mal anbieten könnten, ich hole mein Kind halt einfach mal mittags ab und es muss keinen Mittagsschlaf da machen oder mit in die Nachmittagsbetreuung, um vielleicht das Personal auch ein wenig zu entlasten.
Mhm. Frau Neumann, Sie sprechen was ganz Wichtiges an, was uns auch per Mail erreicht hat. Wenn ich darf, würde ich da gerne gleich noch ergänzen. Denn aus Rostock hat uns Linus Dohr geschrieben: Ich arbeite seit 18 Jahren als Erzieher und habe den Eindruck, dass über die Jahre das Interesse der Politik und der Eltern um das Wohl der Kinder stetig abgenommen hat. Im Gegenzug sind die Erwartungshaltungen an die Fachkräfte stets gestiegen. Die Löhne sind zwar besser geworden, aber die Wertschätzung immer geringer. Es ist nun mal ein Beruf und kein Job. Und solange man das nicht versteht, wird es auch nicht besser. Ja, und auch aus Achim hat uns von Martina Bottner eine ähnliche Mail erreicht. Die schreibt, die Probleme sind vielfältig. Ich bin seit über 30 Jahren Erzieherin, 25 davon im Kindergarten. Seit 10 Jahren arbeite ich in der Schule. Kein Geld der Welt bekommt mich zurück in den Kindergarten. Sie schildert dann den Verlauf und sagt, zum Schluss waren es 25 Kinder. Davon bräuchten bestimmt 10 bis 15 Unterstützung. Die waren noch nicht trocken. Also das heißt, man muss sie auch noch wickeln. Und zusätzlich, sagt sie, gab es mehrere Programme. Alle halbe Jahre musste von jedem Kind ein Entwicklungsbogen gemacht werden. Elternabend, Basteltage, Dienstbesprechung und dann noch die Forderungen und Beschwerden der Eltern, deren kleine Prinzen und Prinzessinnen eine Sonderbehandlung haben sollen. Da hört man schon auch raus, dass eine Linie vielleicht doch ein bisschen zwischen Eltern und der Kita verläuft. Frau Neumann, Sie sagen, Sie versuchen da einzuwirken. Erleben Sie das dann auch bei den anderen Eltern so? Sind Sie ein Vorbild?
Das weiß ich jetzt gar nicht so genau. Also ich kann das jetzt gar nicht so so wiedergeben. Das kann durchaus sein und sicherlich kommt es auch vor, aber meistens ist es so, dass das Personal dann drum bitten muss. So, ne? Also man kommt rein und dann heißt es, naja, wir sind heute wieder nur, oder wir sind alleine heute Nachmittag, könntest du dein Kind schon um eins abholen? Ich glaube schon oder bekomme das auch mit, dass viele Eltern das auch versuchen, möglich zu machen. Ja. Aber ich glaube, das sollte ein bisschen selbstverständlicher sein. Ich glaube, dass das oder ich habe das Gefühl, dass da diese Diskrepanz halt einfach wächst. Man gibt sein Kind ab, ne? Man hat so dieses, naja, ich habe ja hier, oder ihr habt ja jetzt hier diesen Betreuungsauftrag, jetzt mach mal. Und man sieht irgendwie, ja, diesen Menschen gar nicht mehr dahinter, der das Kind betreut. Und ich meine, er betreut doch wirklich
mein Kind.
Kind. Ja. Und das mehrere Stunden lang. Und ich weiß ich nicht, ich finde ab und zu mal ein Dankeschön oder auch mal zu fragen, wie es geht oder wie es läuft, tut halt einfach keinem weh. Hm. Und wie man sich vielleicht gegenseitig unterstützen kann oder Eltern auch einfach mal mehr Verantwortung zurückgibt.
Den Punkt
ich glaube,
nehme ich jetzt,
das ist auch in Schulen.
Setzt sich das fort. Ja, genau. Ich habe es eingangs gesagt, wir hatten dazu auch diverse Redezeiten, wie es in der Schule weitergeht. Und da hören wir ja Ähnliches, dass auch immer dieselben Elternsprecher sind. Aber das würde jetzt an der Stelle zu weit führen. Aber Frau Neumann, herzlichen Dank für Ihren Impuls. Gerne. Und ich nehme den gerne mit in die Runde. Herr Gräpel, Sie sind ja bei uns, weil Sie Vorstand sind im Landeselternausschuss Kindertagesbetreuung, kurz LEA in Hamburg. Und Frau Neumann hat ja gerade auch versucht, Gräben nicht tief zu machen und Schuldzuweisungen, sondern da wirklich auch mehr Verständnis zu haben. Ist das auch ein Punkt, der Ihnen wichtig ist, den Sie auch transportieren?
Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Wir sind ganz fest der Überzeugung, dass das Erzieher, Erzieherin, Kita, Leitung und Eltern mit den Kindern zusammen in einem Boot sitzen. Wir haben auch alle das gleiche Interesse, nämlich das Beste für unsere Kinder. Und ich bin davon fest überzeugt, dass die allermeisten Eltern genau dieses Verständnis, was Frau Neumann gerade eingefordert hat, haben und sagen, wenn es mir möglich ist, dann nehme ich mein Kind raus, weil ich ja gerne eine gute Betreuung möchte und nicht nur einfach ein Abgeben. Selbstverständlich gibt es auch die Eltern, die es ein bisschen vertraglicher sehen und sagen, ich habe doch da einen Vertrag und ich möchte das gerne so. Mhm. Aber ich glaube, die allermeisten Eltern versuchen sich zu engagieren, versuchen irgendwo ein lobendes Wort zu sprechen, zu gucken, wie kann ich das mit den Erziehern arrangieren. Und ich glaube, das bedrückt auch oft die Eltern, wenn sie dann sehen, wie schwierig es für das Kita-Personal ist.
Ja, genau.
Und sie aber trotzdem sagen, aber eigentlich müsste ich mein Kind jetzt, ich muss ja zur Arbeit irgendwie und ich habe schon gestern irgendwie einen Tag frei genommen oder Homeoffice und so weiter.
Das, also da kommen die Zwänge auch für Eltern ja dann vielleicht noch aus ganz anderen
Richtungen. Ich glaube, das ist regelmäßig ein sehr großer Konflikt. Und was ich auch sagen muss ist, auch wenn ich Vater bin, meistens sind es die Mütter, die es dann austragen und zurückstehen. Und das finde ich in der heutigen Zeit total schade. Also von daher, auch da müssen wir einfach gucken, dass wir da das Gleichgewicht halten.
Herr Ansinner, Sie sind ja in unserer Runde vom Deutschen Kita-Verband und Vorsitzender des Landesverbandes Niedersachsen. Ich will jetzt natürlich nicht verwässern, aber ist das auch das, was Ihnen zurückgespiegelt wird? Also, dass Eltern Verständnis haben, dass man versucht, nicht die Gräben noch tiefer zu machen, dass das Verständnis eigentlich noch überwiegt, dass da auch mal ein Danke kommt?
Das ist tatsächlich so. Und das ist auch das, was die Kollegen aufrecht hält. Die Gruppe derer, die es vertraglicher sehen, wächst von Schließtag zu Schließtag, den wir durchführen müssen. Das ist klar. Ich will aber noch mal so ein bisschen zurück auf diese Ursachenforschung. Wir sind jedenfalls immer offen in der Kommunikation mit unseren Eltern und sagen ihnen auch, wo sie die Kritik eigentlich anbringen müssen. Das ist nicht der Bürgermeister des kleinen Gemeinde oder der Stadt. Das sind schon die Landesregierungen, die hier die Weichen stellen. Und an die Stelle muss auch so eine Kritik mal gerichtet werden. Und die müssen das auch mal ernst nehmen. Und wir erleben natürlich auch immer wieder, dass gerade in den Kultusausschüssen vielleicht auch Mitglieder sind, die schon lange, lange keine Kita mehr von innen gesehen haben. Und das ist schade.
Und wenn wir hatten es in der ersten halben Stunde auch schon mal so halb am Rande, aber wäre an der Stelle es nicht auch einfacher, den Föderalismus vielleicht noch mal außen vor zu lassen? Also dass wirklich jedes Bundesland da eigene Regeln aufstellt, eigene, alleine was die Bezahlung angeht, was ab ein Jahr, ab drei Jahre angeht. Wäre das aus Trägersicht eigentlich auch einfacher oder kommen Sie gut klar
in Niedersachsen? Aus Trägersicht, klar, wäre das aus Trägersicht, ich glaube kein Bundesland kommt gut klar in der heutigen Zeit. Und einige Bundesländer machen es halt besser als andere und keiner guckt mal über den Gartenzaun, wie es das Nachbarbundesland macht und übernimmt einfach mal Dinge, die einfach funktionieren und erprobt sind. Da ist der Föderalismus sicherlich nicht hilfreich. Das fängt schon mit der Anerkenntnis von Berufsabschlüssen an, was in Hamburg geht, ist in Niedersachsen unmöglich und das sind natürlich gerade wo die Entfernungen so gering sind, wie jetzt am Beispiel Hamburg zum Beispiel, das ja nun eingeschlossen ist, von Niedersachsen, da gibt es ja zig Verbindungen, da sollte es schon möglich sein, dass man da über die Grenze der einzelnen Bundesländer hinweg auch einen Job findet.
Wir sprechen heute in der Redezeit noch bis 21.30 Uhr über Kitas am Limit. Und Frau Schäper, ich glaube, ich habe gerade mit dem halben Ohr gehört, Sie wollten auch noch ergänzen.
Ja, ich würde da gerne als auch aus der Sicht der Arbeitsmarktökonomin ergänzen, denn ich glaube, es ist jetzt viel angeklungen, dass es ja auch viel, also es ging darum, Eltern würden sich gerne mehr einsetzen, aber sehr, sehr viele können sich das ja gar nicht leisten, weil wir eben am Arbeitsmarkt so unflexibel sind. Also wir haben es eben auch angeklungen, das kann man auch in Zahlen sehen, dass diese Betreuungsaufgaben außerhalb der Kita vor allem Frauen übernehmen. Also wir wissen auch, Kinderkrankentage werden öfter genommen von Frauen. Aber wir wissen auch, es gibt eben einen Bedarf, also mehr Bedarf an Kita-Plätzen, aber auch an mehr Stunden. Und der ist auch ungleich verteilt. Also wir nennen das die Kita-Gaps. Also da ging es jetzt heute Abend noch nicht so viel drum, dass es natürlich für alleinerziehende Frauen nochmal ein viel größerer Stressaufwand ist und die auch einen größeren Gap in dem Bedarf an mehr Stunden haben im Vergleich zu anderen Familien, also die einen Kita-Platz haben. Und dann nochmal ganz anders, also jede fünfte Familie mit Kindern zwischen 1 und 3 Jahren in Deutschland kriegt überhaupt keinen Kita-Platz, obwohl Bedarf besteht. Und da gibt es auch Ungleichheiten. Also jede arbeitsgefährdete Familie hat nochmal einen höheren Gap zwischen Bedarf und tatsächlichem Platz. Also ich möchte nicht sagen, dass die einen Kita-Platz haben, sich dann jetzt besonders viel glücklicher schätzen müssen. Aber ich glaube, das ist in der Debatte auch nochmal wichtig zu verstehen, dass auch die Eltern und Familien da am Limit sind und es immer mehr Bedarf gibt, als was es eigentlich gibt. Und wenn dann die Kita ausfällt plötzlich, obwohl man ja eigentlich eh schon zu wenig Stunden an der Kita hat, kann man sich vorstellen, dass der Frust auf Elternseite dann doppelt groß ist.
Wir nutzen vielleicht die letzte Viertelstunde und fragen auch, was sind denn jetzt die Stellschrauben? Wo müssen wir hinschauen und wie schaffen wir es auch, dass wieder mehr Menschen Lust haben und das wirklich als Beruf sehen und nicht als Job, als Erzieher, als Erzieherin auch in die Kitas zu gehen und zu unterstützen? Weil ansonsten, wenn das die Spirale immer weiter nach unten geht, wird es natürlich auch immer noch unattraktiver. Und ich glaube, unsere nächste Anruferin kann uns bei der Frage sogar schon gleich helfen. Ich sage Hallo nach Kiel zu Jasmin Engelbach.
Ja, hallo.
Grüße Sie.
Guten Abend.
Sie arbeiten auch in einer Kita?
Nein, ich bin tatsächlich, ich bin tatsächlich Zeitarbeiterin und bin Erzieherin und arbeite tatsächlich nur in Kindergärten. und springe teilweise wöchentlich, manchmal auch monatlich von Einrichtung zu Einrichtung und bekomme dann natürlich alle Missstände mit, die es so gibt.
Mhm. Mögen Sie ein paar aufzählen,
ja,
die wir vielleicht noch nicht hatten?
Ja, allen voran ist es natürlich auf jeden Fall der Fachkräftemangel. Ich erlebe das ganz häufig, dass ich in Gruppen komme, wo eine Fachkraft wirklich für 20 bis 23 Kinder zuständig ist und entweder über mehrere Wochen hinweg alleine oder über mehrere Monate schon. Es bleibt in dieser Zeit unheimlich viel liegen, Dokumentation, Elterngespräche, andere Aufgaben, Bastelprojekte, das kann alles nicht verwirklicht werden, was wiederum zu Frust bei den Eltern führt, was ja auch irgendwo verständlich ist.
Mhm.
Ja.
Jetzt sind Sie ja als Zeitarbeiterin so eine Art Feuerwehr, nenne ich es jetzt mal. Also irgendwo, wo es richtig brennt, kommen Sie, Frau Engelbach. Aber haben Sie auch überlegt, also wenn Sie irgendwo festarbeiten würden, verstehen Sie, was ich meine, wäre Ihr Wirkungskreis größer?
Ich habe es tatsächlich versucht und habe das für mich als nicht schön empfunden. Dafür sind mir diese Missstände einfach viel zu groß, dass ich sagen würde, ich gehe aus der Zeitarbeit wieder raus. Mhm. Für mich hat es unheimlich viele Vorteile, im Moment noch da zu sein. Ich liebe diesen Job, aber ich kann mir nicht vorstellen, in absehbarer Zeit fest in einer Kita zu arbeiten, solange es diesen starken Fachkräftemangel noch gibt.
Herzlichen Dank für Ihren Anruf, Frau Engelbach. Alles Gute. Weiterhin.
Vielen Dank auch. Ja, schönen Abend noch.
Danke. Ja, wir fragen ja, wie kommen wir an mehr Mitarbeitende? Uns hat auch eine Tagesmutter geschrieben, Nicole Dickes aus Schwelm, die schreibt, ich bin selber seit mehreren Jahren Tagesmutter, hatte die Idee, mich in Kitas zu bewerben und dort zu arbeiten und ich bekam die Antwort, man benötige Fachpersonal. Einfach lächerlich, da wir Kindertagespflegepersonen sich jedes Jahr auch mit Schulungen weiterbilden und im Grunde nicht weniger Wissen haben als anerkannte Erzieher. In der Corona-Zeit ging es ja sogar, dass irgendwelche Alltagshelfer dort angestellt waren. Herr Ansinner, ich würde fast tippen, in unserer Runde sind Sie derjenige, der sich jeden Tag damit beschäftigt, wie kommt man an mehr Personal?
Ja, das ist so. Und was Ihre Fragestellerin da gesagt hat, ist natürlich eine berechtigte Frage. Man will natürlich auf der anderen Seite keine Qualitätsstandards absenken. Aber wenn wir irgendwann an einen Punkt gelangen, wo wir die Betreuung nicht aufrechterhalten können, müssen wir in den Randzeiten vielleicht mal darüber nachdenken. Wir hatten in Niedersachsen im letzten Mai einen großen Kita-Gipfel, wo nochmal alle Verbände und Institutionen ihre Ideen auf den Tisch gelegt haben, die ja aber alle bekannt waren bis dato. Ja, nun ist bald wieder Mai, passiert ist nichts. Eine große Image-Kampagne sollte es geben auf YouTube. Nur von der Image-Kampagne können wir uns auch keine neuen Erzieher basteln. Ich glaube, dass die Ausbildung reformiert werden muss und das Geld in die Hand genommen werden muss, um diese jungen Menschen, die fertig sind mit ihrer Schule, zu überzeugen, dass das ein Job ist, der Spaß macht und eben auch zeitgemäß vergütet wird. Jeder Auszubildende im Elektrohandwerk bekommt vom ersten Tag an Geld. Warum ist das in der Kita eigentlich nicht so? Ja, das ist eine schulische Ausbildung, die ja in Praxisblöcken dann in den Einrichtungen so aktuell verortet ist. Aber wer sagt denn, dass das so bleiben muss?
Und wir haben es gerade gehört, also Sie gehen auch an Schulen, also Sie wissen genau auch, was junge Leute treibt und umtreibt. Aber Herr Greppel, wie sähe das für Sie aus, wenn man wirklich die Ausbildung verändern würde, vielleicht da auch Ausbildungszeiten abkürzen würde oder vielleicht muss dann nicht jeder Erzieher alles können? Wäre das für Sie als Elternvertreter tragbar?
Auf jeden Fall. Ich bin auch der Meinung, dass wir genau da ansetzen müssen, so wie Herr Ansinner das auch sagte. Ich fand auch das Signal von der Anruferin sehr, sehr ungünstig eigentlich, dass sie sagte, sie mag gar nicht mehr fest in einer Kita arbeiten, weil die Zustände oder die Missstände zu groß sind. Also für mich ganz klar das Stichwort, wir müssen diesen Beruf wieder attraktiver gestalten, damit wir mehr Fachpersonal bekommen. Wenn wir uns als Lehrvorstand unterhalten, dann bekommen wir oft zu hören, dass wir zum Beispiel in Hamburg eigentlich genügend Personal ausbilden, aber es ist irgendwie in den Kitas nicht da. Also wir müssen auch da eigentlich erstmal schlauer werden. Wo bleibt dieses Personal? Bildet sich das weiter aus, nachdem es die Schule erfolgreich abgeschlossen hat und geht gar nicht in eine Kita? Und dann, warum mag dieses Personal da nicht bleiben? Beziehungsweise, wie können wir das verbessern? Ich glaube, da sind die Träger genauso wie die Politik gefragt. Wir haben auch heute schon gehört, es ist nicht nur eine Frage des Geldes. Wir müssen in der Ausbildung was tun. Da gibt es viele Punkte, die ist oft nicht ganz so praxisgerecht. Auf jeden Fall muss da was getan werden, denn wir brauchen die jungen Menschen und die müssen bei uns bleiben in der Kita.
Es geht, glaube ich, vielleicht doch um Geld. Auf jeden Fall, glaube ich, könnte es ein Punkt sein, den wir jetzt noch mit unserem nächsten Hörer in die Debatte bekommen. Wir sprechen ja in der Redezeit über Kitas am Limit und jetzt freue ich mich, wir haben einen Erzieher in der Leitung. Wer ist dran? Guten Abend.
Ja, Jens Balkowski, schönen guten Tag.
Grüße Sie.
Ja, grüße auch. Ja, also ich möchte erstmal sagen, ich finde die Debatte ging eine Zeit lang in so eine falsche Richtung, weil ich finde so Elterngeschichten und wie hat die Kita eigentlich noch auf, passt eigentlich gar nicht in das Problem. Also wo kommen die Probleme her? Ich selber arbeite in der Kita mit über 80% Migrationshintergrund zum Beispiel und wir haben 17 verschiedene Sprachen bei uns in der Kita. Und alleine das macht pädagogische Arbeit schon schwer. Und dann hatte auch ein Mann bei Ihnen in der Sendung gesagt, es gibt irgendwie so und so viele Stunden für Dokumentation. Real ist es dann eine Stunde in der Woche, die während des laufenden Betriebs gemacht werden muss. Und da muss dann Dokumentation rein, muss man Beobachtung schreiben, man muss Elterngespräche vorbereiten, Entwicklungsberichte schreiben und. Und dann hat man immer noch nicht alle Bestimmungen über Brandschutz und Hygiene Vorschriften gelesen, die man eigentlich einmal im Jahr lesen muss. Und meiner Meinung nach ist es die Arbeitsdichte. Und eine Sache möchte ich auch noch sagen. Ich erinnere mich daran, dass ich zum Beispiel mal während oder nach meiner Arbeit Sozialhilfeanträge mit Migranteneltern bearbeitet habe, weil die keine Hilfe bekommen haben. Also solche Elternarbeit leisten die Erzieher in Kitas auch. Mhm. Ich habe lange in einem anderen Bereich gearbeitet als Erzieher und bin dann in den Kindergarten gekommen. Ich arbeite dort sehr gerne, aber der einzige Grund, warum ich da arbeite, ist, weil die Kinder schön sind. Also weil die Arbeit mit den Kindern schön ist. Aber alles drumherum ist eigentlich ein Burnout-Job.
Aber das ist, glaube ich, das lese ich aus allen Mails tatsächlich raus. Also ja. Dass Wertschätzung ein Thema ist, dass Arbeitsdichte ein Thema ist und so, ja. Wie Sie es auch beschreiben, dass alle sagen, es ist eine Berufung und ich liebe meinen Job, aber...
Genau.
Wo setzen Sie aber an, Herr Balkowski, wo sagen Sie, wenn wir jetzt schon in den letzten Minuten sind und den Blick nach vorne richten wollen, was wäre für Sie eine Maßnahme, die wirklich auch mittelfristig jetzt was bringt?
Eine Maßnahme, die mittelfristig was bringt, ist auf jeden Fall ein anderer Betreuungsschlüssel. Das macht den Job schon mal interessanter für Erzieher. Wenn ich weiß, es geht nicht einer auf 10 Kinder, sondern es geht nur einer auf 7 Kinder oder auf 8 Kinder, dann muss man darüber sprechen, dass es einfacher sein muss, Frühförderung, 1:1 Betreuung für Integrations- oder Inklusionskinder zu bekommen. Alle reden immer darüber, die Kitas müssen inklusiv sein, aber eine 1:1 Betreuung für Inklusivkinder kriegst du erst, wenn die Diagnose steht. Die wird nicht mit einem Jahr gemacht, sondern meist erst mit 4 und 5 und auch nur, wenn die Eltern das wollen. Solche Geschichten sind das eigentlich.
Aber wenn Sie gerade ansprechen, den Schlüssel runterzusetzen, dann würden Sie ja damit auch sagen, es müssten noch viel mehr Mitarbeitende in die Kitas. Ja. Und das scheint ja gerade das Problem zu sein. Also wir haben schlicht nicht die qualifizierten Mitarbeitenden, die von jetzt auf gleich...
Meiner Meinung nach gibt es diese qualifizierten Mitarbeiter, aber keiner möchte diesen Job machen.
Okay.
Dann gehe ich lieber an eine Schule und mache Ganztagsbetreuung für ein Kind, Schulbegleitung oder mache den Schulsozialarbeiter, aber in der Kita arbeiten, nein, danke. Und weil die Erzieher, die von den Schulen kommen, die wissen genau, wie es in einer Kita aussieht und deswegen wollen sie dort nicht hin. Wenn aber die Bestimmungen anders sind, wenn es ein bisschen mehr Geld gibt, ein bisschen mehr Wertschätzung vom Träger und vom Bund, vom Staat, wie auch immer, dann und sich eben die Arbeitsdichte verändert, dann sind die auch eher bereit, in die Kitas zu kommen.
Das ist ein Punkt, den wir unbedingt noch besprechen müssen. Danke, Herr Balkowski.
Sehr gern.
Herr Ansinner, das war jetzt sehr konkret. Also ein bisschen mehr Geld, den Schlüssel ein bisschen kleiner und dann bekäme man auch wieder Leute zurück, die einfach sagen, im Moment, so wie es jetzt ist, packe ich es nicht oder möchte ich nicht zurück in die Kita. Könnte das aufgehen?
Ja, wenn ich es platt mache, ja, natürlich kann das aufgehen. Das sind natürlich Betreuungsschlüssel senken, das sind eher langfristige Ziele. Die Bertelsmann-Stiftung rechnet uns das ja auch jedes Jahr vor, wie der Betreuungsschlüssel eigentlich sein müsste, um gute pädagogische Arbeit zu leisten. Ist ja überhaupt nicht dran zu denken. Nur wir müssen die Probleme jetzt anfassen, damit wir eine Lösung haben in 4 oder 5 Jahren. Und wir müssen uns überlegen, was machen wir in den Jahren, bis das greift. Das sind ja nur noch ein paar Jahre. Wir wollen ja nächstes Jahr auch noch eine gute Kinderbetreuung. Und da müssen wir jetzt anfangen, mal quer zu denken. Geredet über dieses Thema haben wir in den letzten Jahren genügend. Die Politik kennt unsere Forderungen und Vorschläge. Und jetzt ist es einfach an der Zeit, es nicht auf die nächste Legislatur zu schieben, sondern einfach mal die Ärmel hochzukrempeln und mal was zu machen. Und wenn ich auch feststelle, das funktioniert nicht oder war falsch, niemand wird der Politik da einen Vorwurf machen. Man muss einfach mal Dinge jetzt probieren und in die Hand nehmen. Man kann auch viel zerreden.
Und Frau Schäper, Sie sind ja wissenschaftliche Mitarbeiterin am DIW und haben als Forschungsschwerpunkt ja auch Familienökonomie und kennen aber auch die Arbeit von Ihren Kollegen und Kolleginnen. Wenn wir jetzt bei Zahlen sind, wird sich das Problem möglicherweise in den nächsten Jahren von selber ein klein wenig entspannen, einfach weil wir dann wieder weniger Kinder haben? Also wir haben ja auch in unserer Umfrage am Anfang von einer Erzieherin gehört, es kommen gute Jahre, es gibt schlechte Jahre.
Also das würde ich jetzt so nicht sehen, weil wir schon ganz klare Zahlen haben, die uns zeigen, dass eben dieser Mehrbedarf, also wir haben auch einfach immer mehr jedes Jahr Menschen mit kleinen Kindern, die gerne einen Kita-Platz haben wollen, aber keinen kriegen. Und dieser Bedarf ist lange nicht gedeckt. Und deswegen sehe ich da in den nächsten Jahren keine Entspannung. Und ich kann nur noch mal wiederholen, dass Investitionen in die frühkindliche Bildung wirklich das A und O sind. Und wir haben eben gehört, gerade die Mehrsprachigkeit oder für die Integration von Kindern extrem wichtig sind, da auch noch viel höhere Renditen entstehen. Das heißt, wir müssen wirklich appellieren an die Politik, dass hier viel mehr Geld in die Hand genommen wird, Investitionen für den Ausbau, aber auch für die Qualität der Bildung. Also, dass man dafür gewappnet ist, dass da Familien kommen, deren erste Sprache zu Hause nicht Deutsch ist. Und auch, dass wir auf dem Schirm haben, dass wir Administration oder Bürokratiehürden abbauen, nicht nur für die Mitarbeitenden in den Kitas in diesem Bericht schreiben, sondern auch in der Anmeldung zu Kitas. Wir wissen auch, dass es da ein Defizit gibt. Viele nicht wissen, wie man eine echte rechte Bewerbung für die Kita schreibt, was da überhaupt die Qualifikationen sind, ja. Dann kriegt man eine Antwort. Und da gibt es viele Baustellen. Und ich glaube nicht, dass sich das entspannen wird in den nächsten Jahren.
Wir hören raus, auch nach dieser einen Stunde Redezeit. Es ist wirklich einiges zu tun. Und Herr Gräpel, Sie bleiben weiter laut und Sie bringen das Thema weiterhin auf die Straße und dass wir weiter drüber reden.
Auf jeden Fall.
Herzlichen Dank an unsere Gäste. Sven Gräpel, Vorstand des Landeselternausschusses Kindertagesbetreuung LEA in Hamburg. Danke an Clara Schäper, wissenschaftliche Mitarbeiterin am DIW. Und Tim Arndt Sinner war auch in unserer Runde vom Deutschen Kita-Verband. Er ist Vorsitzender des Landesverbandes Niedersachsen. Das war unsere letzte Redezeit mit dem Thema Kitas am Limit. Was läuft falsch in der Kinderbetreuung? Aber Sie können diese Redezeit und viele, viele andere auch noch weiterhin abrufen, und zwar unter ndr.de/redezeit. Jetzt ist es 21.30 Uhr. Ich habe gesagt, es war die letzte Redezeit, aber so gehen wir heute Abend bitte nicht auseinander, sondern wir wollen natürlich hören, was kommt denn danach? Und vielleicht haben Sie es in den letzten Tagen auch schon gehört. Wir sind kurz vor dem Start eines neuen, größeren Projektes und ja, so der Ursprung kommt aus der Redezeit. All das wollen wir gleich besprechen. Bleiben Sie also dran, wenn es gleich um Mitreden Deutschland diskutiert geht.
NDR Info. Die Nachrichten.
Um 21.31 Uhr mit Astrid Fietz. Das Klimaschutzgesetz kann wie geplant morgen vom Bundestag verabschiedet werden. Das Bundesverfassungsgericht hat einen Eileintrag des CDU-Abgeordneten Heilmann abgelehnt, der die Abstimmung im Bundestag verhindern wollte. Aus Karlsruhe Klaus Hempel.
Heilmann hatte seinen Antrag damit begründet, dass die Bundesregierung mit dem neuen Klimaschutzgesetz weitreichende Änderungen geplant habe. Die Bundestagsabgeordneten hätten aber nicht genug Zeit gehabt, sich mit den Änderungen sorgfältig genug zu beschäftigen. Dies verstoße gegen die vom Grundgesetz geschützten Rechte der Abgeordneten. Das Bundesverfassungsgericht hat den Eilantrag zurückgewiesen und dies damit begründet, dass, Zitat, der Antrag in der Hauptsache derzeit von vornherein unzulässig ist. Eine weitere Begründung oder Einzelheiten dazu nannte das Gericht nicht.
Der 15. Juni wird zum nationalen Gedenktag für die Veteranen der Bundeswehr. Das hat der Bundestag mit großer Mehrheit beschlossen. Nur die Gruppe der Linken stimmte dagegen. Für Verteidigungsminister Pistorius ist der Veteranentag ein längst überfälliges Zeichen der Wertschätzung. In diesem Jahr wird er noch im kleinen Rahmen begangen. Der Bundestag hat heute über mutmaßliche Kontakte der AfD nach Russland und China diskutiert. Hintergrund sind mehrere Skandale, unter anderem die Verhaftung eines mutmaßlichen China-Spions, der Mitarbeiter des AfD-Spitzenkandidaten für die Europawahl Krah gewesen ist. Aus Berlin Sarah Beham.
Demokratiefeinde, Verräter, Sicherheitsrisiko. Mit deutlichen Worten haben die Ampelparteien, die Union und die Linke im Bundestag, die AfD scharf attackiert. Die AfD wolle der Demokratie schaden. Das zeigten die jüngsten Spionage- und Bestechungsvorwürfe rund um die AfD, die Anlass für die Debatte waren. Die AfD hingegen sieht sich als Opfer einer Kampagne. Sie reagierte mit lauten Zwischenrufen. Ziel sei es, die AfD zu beschädigen, besonders jetzt kurz vor der Europawahl.
Das Bundesverwaltungsgericht hat eine Klage von Umweltverbänden gegen die Gaspipeline für das LNG-Terminal auf Rügen abgewiesen. Nach Ansicht der Richter ist die Genehmigung der Leitung nach Lubmin durch das Bergamt Stralsund rechtmäßig. Wegen einer Gasmangellage sei es gerechtfertigt gewesen, auf eine Umweltverträglichkeitsprüfung zu verzichten. Venedig verlangt seit heute von Tagesbesuchern Eintritt. Die Besichtigung der italienischen Lagunenstadt kostet 5 €. Die Regelung gilt zunächst bis Mitte Juli. Da es zahlreiche Ausnahmen gibt, zeigten sich viele Ankömmlinge heute Vormittag ratlos. Der Bürgermeister bat um Entschuldigung für Unannehmlichkeiten. Venedig gehört mit etwa 15 Millionen Gästen pro Jahr zu den meistbesuchten Reisezielen der Welt. Das Wetter in Norddeutschland. Heute Nacht zeitweise Schauer bei Tiefstwerten von 5 bis 1 Grad. Morgen wechselnd wolkig und häufig trocken. Örtlich regnet es 9 bis 14 Grad. Und die weiteren Aussichten. Am Sonnabend ein paar gewitterige Schauer, 12 bis 19 Grad. Am Sonntag meist trocken bei 14 bis 23 Grad. Und das waren die Nachrichten.
Und jetzt zum allerletzten Mal.
NDR Info. Redezeit.
Und es war wirklich das letzte Mal, dass wir diese Sendungseröffnung gehört haben, aber nicht erschrecken. Es wird auch weiterhin ein ähnliches Format geben, nur eben anders. Und darüber wollen wir jetzt reden. Bei mir im Studio sind Adrian Feuerbacher, Programmchef von NDR Info und Chefredakteur des Norddeutschen Rundfunks. Guten Abend.
Hallo, schönen guten Abend, Birgit.
Und Nina Zimmermann, die kennen Sie schon als Moderatorin der Redezeit.
Hi, Birgit.
Moin. Adrian, wieso ändert sich denn überhaupt etwas abends bei NDR Info? Das ist doch nett so.
Das ist nicht nur nett so, sondern in dieser Sendung, in der NDR Info Redezeit, steckt ganz viel drin, was wir, wenn auch auf eine etwas andere Weise, bewahren wollen und auch wirklich sollten. Darüber können wir ja vielleicht gleich noch ein bisschen ausführlicher sprechen. Aber der Grund, warum sich in der Tat ab dem kommenden Montag um 20.15 Uhr hier auf NDR Info einiges ändert in unserem Abendprogramm, ist, dass dann die ARD-Informationsprogramme, also NDR Info und seine Schwesterprogramme in ganz Deutschland, von BR24 in Bayern bis hin zu RBB Info in Berlin und Brandenburg, von HR Info bis hin zum Mitteldeutschen Rundfunk, dass all diese ARD-Informationsprogramme dann noch enger zusammenarbeiten und auch versuchen, einige Sachen gemeinsam noch größer und noch besser zu machen. Und dazu gehört auch Mitreden, Deutschland diskutiert. Das ist eine Sendung, die entstanden ist nach dem Vorbild dieser Sendung, der NDR Info Redezeit, die dann aber erstmals am Montag um 20.15 Uhr in ganz Deutschland zu hören sein wird.
Ein bisschen müssen wir noch Abschied nehmen von der Redezeit. Adrian, erinnerst du dich, also ich habe nachgeguckt, 1.4.1989 war der Starttermin. Erinnerst du dich noch, wann du die allererste Redezeit wahrgenommen, gehört hast?
Das ist ein interessanter Moment jetzt, weil es einem fürchtig auch klar macht, dass man selber auch schon ein bisschen älter geworden ist, weil ich glaube, das ist ungefähr 30 Jahre her, vermutlich so um 1992 herum. Da hat mein Leben in Norddeutschland begonnen. Da habe ich angefangen, in Göttingen zu studieren. Und damit hat ja auch begonnen ein Leben als NDR-Hörer, damals noch vor allem als Hörer von NDR 4. Und dann 1998, als ich gerade mit dem Studium fertig geworden war und aus NDR 4 NDR4 Info wurde. Da bin ich hier in dieses Team gekommen, als freier Mitarbeiter, erst in den Nachrichten, dann in der Moderation. Und dann ist mir die NDR Info Redezeit nicht nur als Hörer begegnet, sondern im beruflichen Alltag und beispielsweise in unseren Redaktionskonferenzen, wenn wir über die Themen der Sendung diskutiert und an manchen Tagen auch gestritten haben.
Das ist immer noch so.
Das also, gehört zu den frühesten Erinnerungen an die Sendung.
Wir sind ja tatsächlich, was Themen angeht, schon immer sehr hinterher. Wir sind noch bei der Redezeit. Wir sprechen gleich über Mitreden. Nina, du machst die Redezeit jetzt auch schon für einige Zeit. Was ist so dein Redezeitmoment?
Ehrlich gesagt, wo ich bei dir über die Schulter geschaut habe. Du hattest eine Sendung, ich durfte mitlaufen und dann dachte ich, auweia. Weil du hast dich in dieses Thema so reingefuchst. Dann hast du die Gäste irgendwie wie eine Dompteurin hin und her geschickt in der Sendung und hast auch noch den Hörerinnen und Hörern den Raum gegeben. Und das zum ersten Mal auch so live durch ein Fenster, noch konnte man zuschauen im Studio, dachte ich, das ist echt eine große Herausforderung. Und das ist mein Moment, wo ich das erstmal begriffen habe, was dahinter steckt. Und dann gibt es halt viele Momente mit Hörerinnen und Hörern, an die man sich erinnert, wie Menschen auch anfangen zu weinen, wenn sie an die Erkrankungen ihrer Eltern gesprochen haben, Suchterkrankungen zum Beispiel. Oder wir hatten eine Iranerin hier im Studio, die während der Proteste an ihre Heimat gedacht hat und fing dann während der Sendung an zu weinen. Das war vielleicht nicht immer die politischen Themen, die einem dann so im Nachhinein hängen bleiben, aber diese emotionalen Momente, die einen dann auch nach der Sendung stundenlang nicht schlafen lassen.
Wir sollten den Spieß umdrehen, Nina, und unbedingt auch Birgit fragen. Lange, lange Jahre, eine so erfahrene Moderatorin der Redezeit, gibt es auch bei dir einen Moment aus all den Jahren, der dir besonders in Erinnerung bleiben wird?
Also ich würde mich bei Nina anschließen. Da kommen ganz viele kleine Geschichten, denen man jetzt nicht gerecht wird, und die aufzuzählen. Ich kann aber sagen, ich glaube, ich halte den Rekord der hörerfreien Sendung.
Oh, was heißt
wir hatten ganz hörerfrei? Komplett. Wir hatten eine Redezeit, das ist auch schon einige Zeit her, und dachten, wir machen was zu Internet und Spielen. Und also wir wollten einfach irgendwie auch mal ein anderes Thema setzen, eben nicht die politischen. Und es ging um Let's Player. Das sind Leute, ich kann es nochmal erklären.
Ja,
das wäre schön. Das sind Leute, die spielen Computerspiel, filmen sich dabei und andere können dabei zugucken und so. Ich fand es rasend spannend und ich hatte zwei junge Let's Player da und also super. Und ab einem gewissen Punkt X war es halt wirklich verzweifelt, weil ich dann sagte, ich glaube, die Leitung ist gerade frei. Sie können, also haben Sie Fragen oder wollen Sie, spielen Sie es vielleicht selber? Nichts. Und dann aber im Nachklapp die Mails zu lesen, die uns nach der Sendung erreicht haben, wo alle sagten, dass ihr so ein Thema macht. Ich habe so viel gelernt, aber ihr habt es alles schon erzählt, ich hatte keine Frage. Also von daher.
Aber dann lange 60 oder 90 Minuten.
Es können, ja, eine Stunde kann sehr lang sein, wenn man denkt, man müsste Hörer und Hörerinnen mit dabei haben. Inzwischen ist das ja in der Redezeit tatsächlich eigentlich immer der Fall gewesen und das wünschen wir uns auch für Mitreden. Ich möchte einmal sagen, wer uns im Livestream gerade zuguckt unter ndr.de, der kann jetzt schon sehen, dass sich da was tut. Da stehen nicht nur wir hier im Studio als Bild, wir winken kurz, sondern da laufen ganz viele Namen durch von einem Riesenteam und wir möchten jetzt mal all den Menschen danken, die auch hinter den Kulissen in den vergangenen Jahren eine wirklich tolle Redezeit gemacht haben und viele von denen kommen ja jetzt auch mit zu mitreden. Die Redezeitfamilie wird also größer, Adrian?
Das kann man so sagen, weil wir versucht haben, andere Programme in der ARD, andere Informationsprogramme, zum Beispiel BR24, das Inforadio des Rundfunks Berlin-Brandenburg, das Inforadio des Mitteldeutschen Rundfunks oder auch Programme wie HR-Info und SWR aktuell, für die Idee dieser Redezeit zu interessieren. Redezeit steht ja für eine Freude an Argumenten, ist ein Raum für Argumente, auch für Streit, für Debatten, nicht nur für Argumente, die einen jetzt gleich überzeugen, denen man sofort zustimmt, sondern ja auch für Argumente, die einen erstmal stören, über die man sich vielleicht auch erstmal ärgert, die man irgendwie beherzt widerspricht auch und bei denen es dennoch wichtig ist, sie zu kennen und zu verstehen. Und wir haben uns sehr, sehr gefreut, dass die anderen Programme in der ARD ein großes Interesse hatten, daraus etwas zu machen, was in ganz Deutschland in all diesen Programmen gesendet wird. Und ich glaube, wir müssen einmal ganz offen drüber sprechen. Das hat für uns auch hier im ganzen Team von NDR Info zwei Seiten. Die eine Seite ist eine Freude darüber, dass aus dieser Idee der Redezeit, dieser traditionsreichen Sendung bei NDR Info, etwas wird, was in ganz Deutschland läuft. Und andererseits werden natürlich nicht nur wir in der Info diese Sendung produzieren, sondern jetzt auch im Wochenwechsel Teams in den anderen Häusern. Das heißt, wir müssen auch bereit sein, diese Idee zu teilen und sind gespannt, wie sich das auch anhört, wenn das andere Redaktionen in anderen Teilen Deutschlands machen. Ein Satz noch. Ich bin ganz davon überzeugt, dass das eine gute Antwort auch auf ein paar Herausforderungen dieser Zeit sind. Ich glaube, das ist gut, wenn wir eine norddeutsche Perspektive auf eine bundesweite Bühne heben. Aber wenn wir auch bereit sind, uns noch mehr zu interessieren für andere Perspektiven auf ganz anderen Regionen in Deutschland, um festzustellen, dass die Probleme vielleicht ganz andere sind oder vielleicht auch überraschend ähnlich. Und dann festzustellen, dass es interessante Lösungswege, interessante Perspektiven darauf gibt. Und ich glaube, es geht schon darum, dass wir insgesamt zwischen Norden, Süden, Osten und Westen was dafür tun, dass diese Bereitschaft, sich Argumente anzuhören, die Bereitschaft, sich sachlich zu streiten und auch die Freude an der Auseinandersetzung, dass das wieder stärker wird.
Und da setzen wir gleich an. Aber wie Sie es in der Redezeit kennen, wenn wir eine Hörerin haben, dann wollen wir die auch hören. Und jetzt haben wir Liane Launhardt aus Wedemark am Telefon. Schönen guten Abend.
Schönen guten Abend.
Grüße Sie.
Ich bin ja nun schon ein spätes Mädchen und bin deshalb immer sehr erbaut, auf diesem Wege mich doch noch politisch und gesellschaftspolitisch so ein bisschen einbringen zu können. Ich hoffe, dass das künftig nicht sehr schwer wird, weil wenn dann Leute aus ganz Deutschland anrufen, dann wird man ja noch weniger durchkommen als bisher schon, denke ich. Und ich wollte aber auch noch etwas sagen, was für mich ganz persönlich die Redezeit gebracht hat. Ich habe nämlich über die Redezeit gute Freunde gefunden.
Nee. Ja. Die Geschichte müssen Sie uns noch erzählen, Frau Launhardt.
Mit den guten Freunden?
Mhm.
Ja, jemand, der mich in der Redezeit öfter hörte und das wohl nicht so ganz schlecht fand, hat auf Umwegen mich dann rausgefunden und in Erfahrung gebracht. Ja, und dann habe ich rückgerufen und gesagt, ja, wir können uns gern unterhalten. Und seither ist eine gute Freundschaft entstanden.
Das ist ja, Sie haben gewonnen. Sie haben alle unsere Redezeitgeschichten heute Abend getoppt, Frau Launhardt. Herzlichen Dank. Und eins ist schon versprochen, das werden wir gleich noch aufnehmen. Die Telefonnummer müssen Sie nicht umspeichern in Ihrem Telefon. Die bleibt gleich. Und ich
egal
könnte mir.
Woher.
Genau, das besprechen wir gleich noch, wie sich das eigentlich entwickeln wird. Und wir freuen uns schon, wenn Sie dann beim Mitreden auch wieder mitreden.
Das will ich hoffen.
Ich auch. Auf bald. Tschüss, Frau Launhardt.
Bis bald. Wir freuen uns auf Sie.
Grundlage bleibt ja die Redezeit und das wird man auch erkennen, Nina, ab Montag. Also das neue Format Mitreden. Hast du den Titel eigentlich schon geübt?
Er ist ja so schön selbsterklärend. Mitreden, Deutschland diskutiert. Ich kann jetzt nicht versprechen, dass mir nicht irgendwann währenddessen, dauert ja fast 2 Stunden die Sendung, mal eine Redezeit mit rausrutscht am Anfang. Aber Mitreden, Deutschland diskutiert, das sitzt jetzt erstmal schon auf jeden Fall.
Wir schenken dir so ein großes Schild, was du im Studio aufhängen kannst. Es gibt natürlich auch dafür, ich habe ja gesagt, die letzte Eröffnung der Redezeit haben wir gehört. Jetzt wollen wir einmal natürlich auch hören, wie klingt künftig Mitreden.
Mitreden. Deutschland diskutiert.
Also, das Reden bleibt gleich. Die Telefonnummer, Adrian, die bleibt auch gleich.
08000 441777.
Ui, das kam fix und dabei ist der Spickzettel. Das können Sie, glaube ich, nicht sehen im Stream. Ja, genau. Wir haben nämlich hier an der Wand auch einen Spickzettel, wo wir den Mitreden-Spickzettel für dich, Nina, mit drunter hängen. Was verändert sich? Also bei der Formatentwicklung, es machen ja jetzt eben mehrere mit. Die Redezeit ist die Grundlage, haben wir jetzt auch schon gehört. Also es bleibt ein Talkformat, aber was verändert sich?
Also man musste jetzt hinter den Kulissen auf jeden Fall auch die Kollegin Bettina Less, die das Team hier leitet, musste erstmal viel der ganzen Parameter klarzurren mit den Kollegen vom Bayerischen Rundfunk und auch vom Rundfunk Berlin-Brandenburg. Eben Telefonnummer bleibt die gleich. Wie wird unser Videostream aussehen? Wie erreicht man den? Wie ist die Seite erreichbar? Inhaltlich haben wir auch uns schon besprochen und wollen halt Themen sitzen, finden, die sich eignen hier in dieser Runde. die theoretisch sein dürfen, aber die vor allem auch immer an den Menschen noch nah dran sind. Also das sind ja auch, wenn wir auch, können wir vielleicht mal auf den nächsten Montag gleich nochmal schon gucken, was da ist. Das sind ja Themen, die anrühren, weil sie politisch so um einen rum sind. Und deswegen haben wir schon mal gesagt, das wird die größte Relevanz sein, dass unsere Hörerinnen und Hörer einfach das im Alltag begleitet, was wir da bereden abends.
Und was ist es jetzt am Montag? Dürfen wir das heute, besprechen wir heute? Ah, wir dürfen schon sagen, was die Sendung ist am Montag?
Da hat die Politik uns eine Steilvorlage gelegt. Das 12-Punkte-Positionspapier der FDP, das ist ja jetzt schon durchgesickert worden, das wird am Wochenende nochmal bei einem Parteitag besprochen. Da sagen Experten, das ist ja eher so ein Scheidungspapier in Richtung auch SPD und Grüne. Und wir fragen schon wieder Ärger in dieser Ampel, wie viel Streit verträgt eigentlich Demokratie? Weil vielleicht macht da jemand einen inhaltlichen Punkt in Berlin, aber vielleicht ist das ja auch auf uns alle als Wählerinnen und Wähler in der Außenwirkung ein richtiges Problem, wenn wir ein Vertrauen in politische Prozesse verlieren. Das wollen wir dann am Montag um 20.15 Uhr bereden.
Das ist ein super interessantes Spannungsfeld, ne? Weil einerseits muss ja irgendwo auch eine Form von Regierungsunfähigkeit beginnen. Und ich finde, die Frage ist wichtig und interessant, wo ist denn, ab wann ist dieser Punkt erreicht, an dem das nicht mehr geht? Und andererseits muss man sagen, dass natürlich der Streit, die Debatte, die Auseinandersetzung auch innerhalb einer Koalition dreier sehr unterschiedlicher Partner zu unserer Demokratie, zu unserem politischen System dazugehört. Und fairerweise muss man auch immer noch dran denken, so ganz freiwillig sitzen die drei da nicht zusammen in der Regierung, sondern dazu haben wir Wählerinnen und Wähler entscheidend was beigetragen zu dieser Konstellation. Und natürlich muss man sich auch fragen, was hat man eigentlich erwartet, wenn zum Beispiel dieses Spannungsfeld von Grünen und FDP an einem Kabinettstisch zusammenarbeiten soll. Und so diese Frage, wo beginnt Regierungsunfähigkeit und wo wäre es eigentlich auch Zeit, Schluss zu machen? Und wo ist es doch ein auch wichtiger Teil unserer Demokratie, der auch irgendwie so vorgesehen ist? Dieses Spannungsverhältnis finde ich total reizvoll und freue mich auf diese Premiere. Bin gespannt.
Ich höre schon raus, dass du gerne anrufen würdest am Montag, aber du darfst nicht. 08000 441777. Wir haben es gesagt, mitreden, Deutschland diskutiert. Die Telefonnummer bleibt gleich. Also speichern Sie die ein und dann sind Sie gewappnet für unser neues Format. Vielleicht haben Sie die Nummer aber auch schon öfter gehört. Wir haben die nächste Anruferin in der Leitung. Schönen guten Abend nach Buxtehude. Schönen guten Abend, Frau Becking.
Hallo, guten Abend.
Grüße Sie.
Ich wollte mich einfach mal für eure Redezeit wirklich bedanken. Also dieses tolle Format, wie das bisher halt auch so war, egal ob medizinische Hintergründe oder psychologische oder politische, egal was auch irgendwie immer war. Ich habe mich dort wirklich immer sehr, sehr wohl gefühlt und habe dort einfach jede Menge halt auch mitgenommen für mich selbst und wollte mich einfach nur mal bei euch bedanken und alles Gute für die Zukunft halt wünschen. Also einfach nur ein kurzes Dankeschön an alle Beteiligten und viel Erfolg auch für die Zukunft.
Ach, das freut uns aber sehr. Sie wissen schon, in der Redezeit kommen Sie so leicht nicht raus, Frau Becking. Was wäre denn ein Thema, was Sie unbedingt beim Mitreden gleich in den ersten Wochen hören wollen würden?
Ich würde, glaube ich, ganz gerne hören, einfach die Benachteiligung. Also ich arbeite hier in Buxtehude beim Handball und wir sind halt als Frauen-Bundesligist halt auch immer so ein bisschen halt auch hinten mit dran. Auch einfach diese sportliche Benachteiligung vom Frauensport, da würde ich gerne irgendwie mal was halt auch mit hören,
ja.
Dass dort, was ist ähnlich, auch mehr Input sei, Sponsoren und dieses Ganze drumherum ist halt einfach diesen Männern halt auch hinten angestellt.
Frau Becking, herzlichen Dank. Wir freuen uns echt sehr, dass Sie uns angerufen haben. Und jetzt ist auch im Videostream ist nicht zu sehen gewesen, aber Nina Zimmermann hat sofort zum Stift gegriffen und hat das Thema sofort aufgeschrieben. Also mal gucken, ob wir es umgesetzt bekommen. Danke Ihnen für Ihren Anruf und einen schönen Abend für Sie.
Alles klar, danke, vielen Dank.
Tschüss.
Und weißt du, das ist genau dieser Punkt, dass man am Ende dieser Redezeit vielleicht auch einen Ticken schlauer hervorkommt, als man 90 Minuten vorher reingegangen ist. Das geht nicht nur uns Moderatoren.
Das wollte ich gerade sagen, das war bei mir jeden Abend so.
Es ist ja immer ein totaler Sprung in ein Thema rein, um auch den Experten und Gästen gerecht zu werden, dem Thema gerecht zu werden. Aber am Ende finde ich das eigentlich das größte Ziel auch einer Redezeit, einer neuen Mitredensendung, dass man vielleicht auch wirklich ein bisschen was mitnimmt, auch eine neue Perspektive hat, vielleicht ein bisschen auch entspannt dann in den folgenden Wochen und Tagen auf das Thema guckt als vorher.
Eine Mail hat uns erreicht aus Essen. Guck mal, das ist schon gleich für Deutschlandformat von Markus Piotrowski und er schreibt: Hallo NDR Info, herzlichen Dank für die vielen Jahre und Sendungen der Redezeit, die ich zufällig in einem Urlaub in Niedersachsen gehört und seitdem regelmäßig via Livestream verfolgt habe. Wir winken einmal kurz für Herrn Piotrowski. Beste Grüße aus dem Ruhrgebiet. Für Sie ändert sich quasi nichts und Adrian, vielleicht schließen wir da auch wirklich gleich nochmal an. Also ja, da machen mehr mit. Aber prinzipiell würden wir ja fast hoffen, dass sich für Hörer, Hörerinnen erstmal gar nichts ändert, weil wir qualitativ genauso hoch sind. Es sind halt dann andere Kollegen aus Bayern und aus Berlin, die auch senden. Aber im besten Fall, die Tage ändern sich.
Die Tage und die Sendezeiten ändern sich, haben wir die eigentlich schon gesagt? Und nee, wenn ja, nicht. Dann sagen Sie
oder?
Mir einfach
Montag
nochmal,
und Donnerstag?
Also Mitreden Deutschland diskutiert, läuft zu einer ja sehr prominenten, typischen Einschaltzeit. Ein ziemlich guter Sendeplatz, würden wir sagen, Montag und Donnerstag 20.15 Uhr. Und hat dann eine Stunde und 45 Minuten Zeit, 20.15 Uhr bis 22 Uhr. Das wie gesagt Montag und Donnerstag. Und tja, im Idealfall, wenn wir alle miteinander, NDR Info und unsere Schwesterprogramme, die die Sendung auch produzieren, BR24, Inforadio vom RBB und später in diesem Jahr auch noch die Kolleginnen und Kollegen vom Mitteldeutschen Rundfunk, wenn wir es gut machen, dann haben wir es geschafft, in diese Sendung noch mehr Perspektiven eben aus ganz Deutschland reinzuholen. Perspektiven, an denen man sich reiben kann. Und Perspektiven, die einem vielleicht eine neue Sicht auf Dinge eröffnen.
Und gerade diese anderen Kollegen, Nina, du hast sie schon kennengelernt. Und das finde ich tatsächlich einen spannenden Punkt. Also ja, natürlich berichten wir gerne aus Norddeutschland für Norddeutschland. Aber jetzt nochmal auch Leute zu hören, die in Berlin leben, die haben ein ganz anderes Setting. Oder auch der Münchner Kollege. Also ihr seid zu dritt.
Wir starten zu dritt.
Moderatoren, die Sendung künftig machen. Wie sind die anderen beiden so?
Also wir lernen dann in der Sendung aus Berlin und Brandenburg Sabine Dahl kennen. Das ist eine sehr erfahrene Moderatorin, die auch in den Infowellen die ganzen Morgensendungen plant. Die steht richtig fest in den Inhaltsthemen drin, kennt auch Podiumsdiskussionen zu Genüge. Ist dann mit diesem Live-Moment auch zum ersten Mal, glaube ich, so, dass sie da einen Sprung ins Wasser macht. Und dann auf der anderen Seite aus Bayern kommt ein Kollege vom Bayerischen Rundfunk, Christian Ort, dazu, der eher als Reporter unterwegs ist für Online-Formate, Videoformate, Recherchen macht, Themen ganz gut auf den Punkt bringen kann, der aber auch zum ersten Mal in so einem Diskussionsformat sitzt. Und deswegen freue ich mich, dass die mit ganz, ja, teilweise mit der Freude einfach herangehen und ganz unterschiedlich an diese Themen auch. Das ist eigentlich das Spannende. Nicht nur, woher kommen die, sondern wie füllen auch die Moderatoren hier diese ganzen Themen mit Leben. Das wird sehr spannend sein und ich hoffe, dass wir alle miteinander sehr freundlich umgehen, auch in den ersten Sendungen.
Weiterhin.
Ja. Das war ja immer hier bei uns in der Redezeit so. Das muss man auch mal an die Hörerinnen und Hörer weitergeben. Der Diskurs, die Debatte, die ist im Ton immer sehr korrekt gewesen, sehr aufgeschlossen und das hat ja die Redezeit auch ausgemacht.
Und wir haben noch eine Hörerin, und zwar Eva-Maria Puschke aus Hannover. Schönen guten Abend.
Ja, guten Abend. Ich habe noch keine Telefonnummer in meinem Leben so lange in Erinnerung wie die Nummer 441777. Ich bin schon ein bisschen älter und habe diese Nummer damals ganz oft gehört. Wir haben die Sendung immer gehört, als wir Jugendliche waren, von Dr. von Hollander. Ja, Herr Doktor, ich habe mal eine Frage. Das war so damals die Sendung. Und dann folgte die Sendung Dr. Markus 441777. Mhm. Das hat uns auch sehr gut gefallen. Wir haben auch manchmal aus Spaß angerufen, wurden dann aber nicht in die Sendung gestellt, weil wir irgendein Problem mit unserer autoritären Schwester oder sowas hatten und haben dann schnell aufgelegt. Und dann wollte ich noch sagen,
es gibt sogar Geständnisse heute Abend, das hatte ich gar nicht erwartet,
ja,
Frau Puschke.
Ich habe so eine gute Erinnerung an die Kindheit, das war so spaßig. Und jetzt muss ich sagen, ich höre Ihre Sendung sehr, sehr gerne, fast regelmäßig, weil ich in der Zeit immer am Radio sitze und einfach höre. Und viele Themen interessieren mich, ob das nun politische oder gesellschaftliche sind oder Probleme, die aufs Alter bezogen sind. Gut, das wollte ich Ihnen auch zum Ausdruck bringen.
Herzlichen Dank, wir freuen uns sehr. Und Montag und Dienstag, hoffentlich ist das Ihre neue Abendsredezeit, beziehungsweise, ich guck mal, ich kann es nicht, Ihre Mitredenzeit dann ab 20.15 Uhr.
Montag und Donnerstag.
Habe ich Mittwoch gesagt?
Dienstag.
Ich kann gar nichts. Nina Zimmermann übernimmt ab Montag Mitreden, unsere deutschlandweite, quasi größere Schwester der Redezeit. Vielleicht magst du auch noch mal einmal kurz dein Gefühl schildern. Also NDR Info, klar, aber jetzt so eine bundesweite Sendung und sich vorzustellen, wie viele Leute hören dann dazu und
das will ich nicht vorstellen mir, aber ich hoffe, dass sich gar nicht so viel hier im Studio ändert, so wie bei dir heute Abend auch auf dem Kopfhörer sind dann die Hörerinnen und Hörer und die kommen dann vielleicht nicht unbedingt aus Vechta, sondern vielleicht auch mal ja aus Freiburg. Ich hoffe, dass ich Dialekte alle verstehen kann, dass man schnell zueinander findet und im Grunde ist es jetzt so ein bisschen das Gefühl, dass man eine Wohnung verlässt, die man ganz lange bewohnt hat, du weißt, wo alles ist und du freust dich schon auf das Neue, aber musst im Neuen auch erstmal gucken, wo steht das Sofa, wo steht der Schrank gut, um dich da wohl zu fühlen. Also es ist so ein bisschen wirklich ein emotionaler kleiner Umzug, den wir jetzt in den kommenden Tagen da vor uns haben, aber ich hoffe, dass wir den gerade auf einem ganz guten Weg haben bis Montag.
Was wir jetzt auch irgendwie auf dem Weg haben, ist etwas, was im Radio nicht geht, aber was im Video-Livestream funktioniert. Da ist nämlich auf dem Weg ein langer Abspann in Anführungszeichen, bei dem wir versucht haben, mit dieser großen Freude auf das Neue auch einmal all den vielen, vielen, vielen Kolleginnen hier im Team des Norddeutschen Rundfunks zu danken, die über eine so lange Zeit mit dazu beigetragen haben, dass es die Redezeit immer geben konnte. Und die aber jetzt natürlich auch viele von Ihnen dazu beitragen, dass wir den Schritt zu Mitreden, Deutschland diskutiert, schaffen. Und das sind Kolleginnen und Kollegen hier am Mikrofon in der Redaktion, aber es sind Kolleginnen und Kollegen, deswegen drehe ich mich jetzt auch einmal um und schaue sie an durch unsere zwei dicken Scheiben hindurch, die im Cockpit, wie wir das nennen, an unseren Reglern stehen und einfach dafür sorgen, dass unsere Sendung technisch sauber läuft, im Ton und auch im Video-Livestream, im Bild, die so manche kritische Situation, so manches Problem auch schon für uns gelöst haben, bis hin zu Gästen, die sich verschluckt haben und ganz dringend ein frisches neues Glas Wasser brauchten. Vielen, vielen Dank Ihnen und euch allen und mit euch allen großen Respekt für die Vorbereitung von Mitreden Deutschland diskutiert. Und jetzt freuen wir uns auf Montag.
Ein herzliches Dankeschön für alles, was war und ein großes Wir freuen uns drauf, Nina. Ab Montag Mitreden Deutschland diskutiert. Vielleicht machst du einmal noch mal so richtig Lust auf die neue Sendung.
Ja, wir starten in eine neue Phase hier bei uns im Programm. Sie hören deutschlandweit die Hörerinnen und Hörer, die sich zum Thema melden. Immer Ärger mit in der Ampel. Wie viel Streit verträgt Demokratie? Die Telefonnummer ist gesagt 08000441777. Und schauen Sie gerne mal auf unsere neue Webseite mitreden.ard.de. Da kann man auch eine Mail hinterlassen, vielleicht auch mit Themenvorschlägen. Also ich habe das jetzt gerade auch mit dem Frauensport schon notiert. Wir freuen uns auf alles Weitere. Birgit, dir danke. Du bist einer der größten Mentorinnen hier für mich. Das bleibst du auch. Und die Redezeit wird im Herzen von vielen Hörerinnen und Hörern weiterleben. Aber wir nehmen das mit zum Montag und machen da was Schönes draus. Da freuen wir uns drauf.
Toi, toi, toi.
Danke dir.